Ja, ihr kennt das schon. Und ich möchte es auch im gesamten Kreis jetzt auch nochmal, ich möchte euch grüßen mit dem bekannten Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, wir feiern heute Auferstehung, das Auferstehungsfest. Und es ist auch wirklich was total Wichtiges, was total Tolles. Denn es ist wie ein Siegel oder ein Stempel. Es gibt den Stempel heute auf das, was wir im neuen Bund zwischen Gott und Mensch haben. Christus ist für uns gestorben. Und diese Auferstehung ist der Stempel da drauf. Der neue Vertrag gilt. Der Vertrag ist aufgesetzt worden, alles ist bestätigt worden, alles ist genehmigt, alles ist okay. Und jetzt kommt der amtliche Stempel drauf. Und das ist sozusagen heute die Auferstehung. Das ist unsere Zukunft. Der Stempel drauf, dass wir ewiges Leben haben. Das ist total wichtig, oder? Das Siegel da drauf, der Stempel da drauf, dass die Vergebung unserer Sünde am Kreuz vollbracht ist. Dass das gültig ist, dass das gilt. Das ist der Stempel. Und deswegen, wir feiern Ostern. Und weil das ist total wichtig. Weil das ist für unsere Zukunft, wir haben ewiges Leben, total entscheidend, total wichtig. Und ich hatte so für mich gemerkt, dass mir das so gegangen ist, ja, das ist das so und so vielte Osterfest, ja. Und man feiert es vielleicht mal so und man macht an Ostern mal das und ein bisschen variieren oder so. Aber eigentlich ist das alles so, ich sehe es ja an euch hier, die ihr so sitzt, ja, das kennen wir alles, das ist alles nicht mehr, reißt uns nicht mehr vom Hocker. Wenn wir jetzt hier jemanden Neubekehrten hätten oder dem das neu klar geworden ist, ich habe irgendwas verbockt, und es ist der Stempel, dass es mir vergeben ist, dann wäre das vielleicht eine andere Begeisterung. Aber ich habe so bei mir gemerkt, oh, das kennst du eigentlich alles. Das ist eigentlich nicht mehr so, weiß ich, begeisterungsfähig, nicht so. Und ich habe mich ziemlich also damit auch eben beschäftigt mit Ostern und habe das schon auch irgendwo auch wirklich wieder für mich begriffen. Also was es wirklich für mich auch bedeutet und was mich begeistert. Und ich hoffe, dass das auch ein Stück weit rüberkommt, weil es einfach von mir ausgeht. Und ich hatte mich, es gibt ein ganzes Kapitel um die Auferstehung. Und das ist in 1. Korinther 15, das ist ein ganzes Kapitel darum. Und mein Mann hatte auch dieses Kapitel interessant, aber einen anderen Ausschnitt, einen anderen Schwerpunkt, aber das macht nichts. Und ich habe halt eben auch mir einen Abschnitt, den letzten Teil davon genommen. Und ich lese es erstmal vor. Genau, also das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese jetzt einfach mal ab die Verse 50 bis 58, das hatte ich mir rausgesucht. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich persönlich, wer mich kennt, der weiß das wahrscheinlich auch schon, ich bin immer wieder neu, wirklich immer wieder neu zu begeistern für die Schöpfung. Das ist etwas, was bei mir immer wieder neu zündet. Es ist wirklich, also das ist wirklich für mich so genial, was Gott geschaffen hat. Vielleicht ist das für euch schon, ich weiß nicht, aber für mich zündet das immer wieder. Zum Beispiel, das war auch heute Morgen so und das ist auch immer so, wenn ich Frühdienst habe oder so, dieses Gezwitscher von den Vögelchen. Das ist für mich etwas, das ist ja nicht nur Gezwitscher. Ich habe mal gehört, dass es zig Ausdrücke gibt für die verschiedenen Kehllaute, also für diese verschiedenen Gesänge, da Zwitschereien, Gaga, ich weiß nicht was, was die Vögel alle hinkriegen. Und das sind so mini kleine Kehlen. Und da ist so eine Vielfalt und das ist so durchdringend, das hört man so weit. Und also das ist schon auch eine Sache, das nehmen wir wie selbstverständlich. Oder auch, wo ich auch immer denke, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man einen Hund hat oder so, die Nase, also des Hundes, kann die DNA, also die DNS unterscheiden. Das ist so spezifisch, das ist ein Wahnsinn, was der Hund kann. Auch wenn es gibt ja auch, dass sie den Blutzucker riechen können. Wahrnehmen können, wann es gefährlich wird für den Besitzer oder so. Das ist Wahnsinn, was Gott das ist genial, was Gott in die Schöpfung hineingesteckt hat. Ja gut, das ist bekannt, die Ameisen mit ihrer Trageleistung, also mit der Stärke, die haben. Was mich persönlich auch enorm, aber ich kann auch aufhören, aber das ist egal. Zum Beispiel diese Giraffen, ja, die Giraffen trinken bergauf. Ja, also das ist für mich, das ist ein Geniestreich. Das ist für mich etwas, was Wahnsinn ist. Oder dass das Herz von den Giraffen halt einfach mal so 2 Meter hoch pumpt, das Blut. Das ist für mich einfach toll. Oder ich habe mal tatsächlich einen Kolibri gesehen. Das ist so ein Kügelchen halt, ja, aber enorme Energie und steht in der Luft. Ich finde, das reißt mich vom Hocker. Ja, das sind Sachen. Oder zum Beispiel habe ich jetzt gehört, man hat auf dem Meeresboden Lebewesen, also wirklich unter diesem massiven Wasserdruck, also ja, gibt es Lebewesen, die nicht zerquetschen, sie leben, die produzieren auch Licht, also so Lichtsignale, also das heißt, sie haben einen Stoffwechsel, sie haben eine Kommunikation, also das ist ein Wahnsinn, also mich reißt, also ihr merkt schon, mich reißt sowas vom Hocker, euch sagt dann ja, okay. Aber ich meine auch, unser eigener Körper, vielleicht lebt er mit ihm tagtäglich und denkt, oh, alles gut, okay. Das ist auch, aber nicht nur ein Geniestreich des Schöpfers. Und das ist das, was mich einfach, wir sagen ja, soll funktionieren, funktioniert, alles gut, abgehakt. Ne? Aber das, was die Organe, jetzt nur mal so ein Beispiel, die Organe leisten, die Niere, die Leber, das Herz, auch das Blut, die Blutbildung, der Darm, es ist enorm, was der Herr, was der Schöpfer erschaffen hat. Es ist enorm. Es ist genial. Genial. Und ich denke mir, dass ich kein Mensch einbilden kann, auch wenn er noch so ein Professor, Doktor. Also das ist egal. Es hat keiner das richtig schon durchschaut, was da eigentlich abgeht. Weil da ist noch so viel zu entdecken. Und eigentlich müssen wir auch sagen, stellt mir vor, ihr würdet jeder von euch diesen Motorenlärm machen, der, also wenn man jetzt zum Beispiel Nieren nachbaut, also hat man ja die Dialyse oder sowas, und, oder das Herz, was das immer für Pumpleistung macht am Tag, ja, und das für einen Motor, was würden wir hier laut nebeneinander sitzen und was machen wir? Wir sind total leise, natürlich hören wir unser Herz pochen, eigentlich jetzt gerade oder sowas, ja, aber eigentlich, es ist eine Wahnsinnsleistung, was unser Körper bringt, ist selbstverständlich für uns, ja, es ist genial, Es ist absolut genial. Und danach, es ist keiner von euch hier doppelt. Seid froh, dass Dörtling doppelt ist oder so. Also jedenfalls, es ist jeder individuell. Ja, es ist jeder absolut individuell und ein bisschen anders gestrickt. Und das ist genial. Und von daher, also für sowas bin ich immer zu begeistern. Und ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne, also ich gucke auch gerne Eiskunstlauf und sowas, ja, mit diesem Vierfach-Tulup und Vierfach-Rittmeister und was weiß ich alles, ja, wo ich schon nicht mehr hingucken kann, wie ich mitzählen kann oder sowas, ja, ich kann so halt, ne. Das heißt, was unser Körper leisten kann, erbringen kann, wenn man wirklich mit Übung, also dran geht, das ist, ich finde, das ist auch erstaunlich, das ist Wahnsinn. Genauso auch mit diesem, das, was ich auch nicht nachvollziehen kann, diese Synchron-Dolmetscher. Gleichzeitig hören und gleichzeitig Dolmetscher, also in einer anderen Sprache sprechen. Ich würde immer in meiner eigenen immer das wiederholen, was er gesagt hat. Völlig, aber das ist enorm, was der Körper an Leistung bringt. Schachweltmeister. Was Musiker bringen. Also wirklich professionelle. Ich meine jetzt wirklich Paganini und Konzerte und es ist ein Wahnsinn, also wirklich, ja. Das ist im Grunde, wir könnten die ganze Zeit jetzt nutzen, die ganze Zeit und sagen, Gott hat seine ganze Genialität, seine ganze Kreativität, alles toll in diese Schöpfung hineingetan. Und dann steht hier dann so, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Und wir leben nach dem Sündenfall. Und hier sagt eigentlich einfach lapidar, es gibt keine Zukunft für das Verwesliche. Ja, das Verwesliche kann nicht ererben, dass die Unverweslichkeit. Das heißt, das, wovon ich eben so absolut begeistert und so absolut geschwärmt, also weil mich das einfach auch schon so vom Hocker reißt, ja, da muss ich einfach sagen, Gott hat schon so genial das Verwesliche geschaffen. Also, und da habe ich angefangen, ja, was ist denn dann mit dem Unverweslichen? Was ist das denn dann? Also ich habe irgendwie gedacht, die ganze Zeit bei dieser Predigt, könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, es gibt doch manche Juweliere oder sowas, die haben so ein schwarzes Samtkissen so, ne, mit einer Perle drauf oder mit einer Perlenkette drauf oder irgendwas, damit der Kontrast die Schönheit nochmal hervorhebt von dem, was sie da ausstellen, ja. Und an Ostern ist es für mich so, wir haben das Verwesliche als schwarzes Samtkissen und jetzt kommt noch getoppt da drauf, obwohl das schon toll ist, also natürlich durch den Sündenfall sind wir sterblich und verweslich und alles halt so. Und Gott toppt das durch die Auferstehung Jesu. Aber nicht nur Jesu, das ist der Prototyp, sondern wir werden das auch ererben. Und wir leben, ja, leider nach dem Sündenfall, wir leben mit dem Körper von Adam, ja, mit der gefallenen Schöpfung. Und dieser gefallenen Schöpfung, der sind Grenzen gesetzt. Und das merken wir tagtäglich, dass wir mit Grenzen leben. Also ich bin heute in den Berg dann runtergelaufen, ich merke meine Knie, ja, logisch, ja. Aber ich habe auch heute Morgen diese Müdigkeit, das Müdigkeit ist auch wirklich Grenzen und sind Grenzen gesteckt, ganz klar. Wir haben den Leib Adams, also so halt mit dieser Begrenztheit bekommen. Wir mühen uns täglich mit Schwächen, mit Fehlbarkeiten, mit Versagen, mit Sünde. Wir haben Schmerzen. Ja, es ist Alltagsbrot, weil es sind Schmerzen oder Leid, Krankheit. Und manchmal denken wir, warum haben wir das jetzt? Das ist, wir leben noch in der gefallenen Schöpfung. Und wir sind mit dem Tod konfrontiert. Ganz klar. Und heute auch mit Hunger. Ne? Wir haben von der Wanderung runter, also, und dann hab Hunger. Ja? Das ist ein Zeichen, wir haben einen Körper, dem ganz klar Grenzen gesetzt sind. Wir haben noch nicht einen unverweslichen Körper. Wir sind nach dem Sündenfall. Also das ist im Grunde das schwarze Kissen und darauf kommt jetzt die goldene Perle, die Gott in Jesus Christus da drauf gelegt hat. Und deswegen, das ist die wahrhaftige Auferstehung seines Sohnes. Wir haben vorher natürlich schon Auferweckungen, Auferstehungen. Klar. Töchterchen des Jairus haben wir, den Jüngling zu Nain haben wir haben Lazarus. Ich weiß nicht, wir haben ja schon auch Auferstehung vorher. Aber, ich weiß nicht, aber die sind nach 10, 20, 50 Jahren, sind die auch gestorben. Die sind auferstanden mit ihrem verweslichen Körper. Und was ist mit Jesus? Die Auferstehung Jesu ist neu. Ist wirklich was anderes. So wie wir an Karfreitag sagen, der Tod Jesu ist was Besonderes. Auch der Tod am Kreuz, den Jesu gelitten, ist was Besonderes. Denn er ist nicht gestorben für seine eigene Schuld. Das ist ein anderer Tod gewesen, sondern es ist ein Tod gewesen für unsere Schuld. Ja? Und so müssen wir auch sagen, die Auferstehung Jesu ist was ganz Besonderes gewesen. Er ist auferstanden mit einem Auferstehungsleib. Und er bringt den Sieg über den Tod. Das war bei den Auferweckungen vorher, die er gewirkt hat, war das nicht. Er hat den wie reanimiert. Also jetzt mal nur so, natürlich nicht hat er sie reanimiert. Aber es ist ein Leben gewesen, ein Zusatzbonus, eine Zusatzzeit gewesen, die Menschen geschenkt bekommen haben, die da nochmal zum Leben gekommen sind. Aber in ihrem alten Körper. Ja? Aber Jesus ist auferstanden. Er kommt als Auferstandener am Ostermorgen in einem ganz neuen Körper, dem Auferstehungskörper. Und dieser Auferstehungskörper ist unverweslich und unsterblich. Jesus lebt. Ich habe damals, wo ich in der Schule, als ich Abi gemacht habe oder so, da hat uns ein Biolehrer gesagt, Leute, seid euch bewusst, ich glaube, es war mit 23 oder 24 Jahren, fängt euer Körper an, in der Leistungsfähigkeit eine Kurve, also da baut ihr ab. Legt los, also lernt, ne? Unser Körper baut ab. Wir merken das ja schon, also klar, wir bauen ab. Ist mir völlig klar, ich habe heute Schwierigkeiten zu lernen oder wie auch immer, das hatte ich vorher schon lange nicht, naja, egal. Wir bauen ab, wir bauen einfach ab, das ist so. Ich bin immer 20, ja? das merkt man, das merken wir an unseren Knochen, das merken wir an unseren Gelenken, das merken wir an unserer Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit oder was auch immer, wir merken es einfach. Ja? Und bei Jesus in diesem Auferstehungskörper war kein Abbau von irgendwelchen Knochen oder Knorpel oder was auch immer. Kein Niedergang, etwa seiner Fähigkeit, Merkfähigkeit, Denkleistung. Und ich habe mir so gedacht, ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung so richtig von Autos, aber wenn jetzt ein ganz, ganz neues Luxusmodell, eine Luxusausführung von irgendeinem Prototypen in irgendeiner Vorstellung hier wäre, ja, es gibt auch hier manchmal, also öfters mal zwei, dreimal im Jahr, ich weiß nicht, die ganzen Autos hier, die dann vorgestellt werden. Und jetzt wäre da zum Beispiel eine ganz neue Top-Entwicklung. Man kippt oben Wasser rein in den Tank, das wird irgendwie gespalten und hinten wird O2 rausgeschickt und aus dem Wasserstoff wird irgendwas, also wirklich Energie produziert, wäre doch was, oder? Was glaubt, wie die Leute dann gucken würden und hinlaufen würden und das wäre doch mal was, ja? Also einen ganz neuen Motor, nicht nur eine neue Karosserie oder so, sondern wirklich ein absolut neues Modell. Und so war das, als Jesus auferstanden ist. Er hat einen Auferstehungsleib gehabt. Er war neu. Es war neu. Er war im Grunde ein Prototyp. Und hier sagt dieses Bibelwort, dass wir auch entweder bei der Entrückung oder aber bei der Auferstehung werden wir wie Jesus, die in Jesus entschlafen werden, sollte auch werden, auch so auferstehen, unverweslich, unsterblich. Begeistert euch nicht, ne? Ich weiß nicht, aber für mich ist das wirklich toll. Ich meine, vielleicht kann das ja sein, es kann sein, ich bin ja Krankenschwester und ich sehe wirklich, wie Leute auch abbauen und wie es ihnen schlechter geht, ja? Und wie es gar nicht, weißt du, was das menschliche Leben, wie das ist? Und für mich ist das enorm, wirklich. Die in Christus entschlafen, ja, sterben, die werden auferstehen. Zur Ewigkeit hin, wenn hier steht, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Das hier kann nicht das Reich Gottes ererben. Aber Gott verwandelt uns, Gott schenkt uns was, damit wir in Ewigkeit bei ihm leben können. Und das ist enorm. Das hat er mit Ostern festgemacht. Also das haben wir am Ostern, sehen wir das. So, genau. Genau. Nee, Entschuldigung. Aber das ist jetzt nicht, dass jetzt Jesus gekommen wäre, ja? Und hier, ich bin der neue Luxusprototyp, guckt mal her. Das hat er gar nicht gebracht. Aber wir sehen an dem, was geschildert ist in der Bibel, dass es dem so war. Ja? Und jetzt wollte ich dann. Ja, ich mach weiter. Für mich erstaunlich ist, dass der Leib Jesus, den er hatte, das zuerst einmal war das ja das, wie auch unser Körper ist. Er hat geredet, die Maria hat ihn an seiner Stimme erkannt, wie er ihren Namen ausgesprochen hat. Das heißt also zum Beispiel, wie mein Vater mich nennt oder, ja, oder meine Mutter genannt hat, den Klang habe ich auch im Ohr, das weiß ich ja auch. Die Stimme, das war seine Stimme, ja. Er konnte gehen, also diese 2 Stunden nach Emmaus oder so, ganz normal, er konnte gehen, wie wir auch. Er ist mit seinen Jüngern mitgegangen, ganz normal. Er hat auch gegessen, ganz normal. Es war nicht mehr, dass er einen Leib hatte, mit dem man nicht mehr essen kann, auch nicht mehr braucht oder so. Er hat ganz normal essen können. Und er hatte auch seine Gewohnheiten noch. Zum Beispiel ist mir auch noch so eine Sache. Ich weiß, wie meine Oma das Brot, die hatte keine Brotschneidemaschine oder so, wie die das Brot geschnitten hat mit so einem schmalen Messer und das hat sie sofort. Und ich weiß das noch. Das sind Gewohnheiten, wie sie das gemacht hat, das weiß ich bis jetzt. Und es gibt noch mehr, wo du einfach denkst, ja, das sind Gewohnheiten. Und die Emmaus-Jünger haben ihn erkannt, wie er das Brot gebrochen hat. Das war seine Persönlichkeit, das war er. Er hat diese Gewohnheit gehabt. Und man kann ihn anfassen. Also ein ganz körperlicher, materieller Körper ist es. Ja? Diese körperlichen Merkmale, die Stimme, diese bestimmten Körpermale, die er gehabt hat, daran haben die Jünger ihn erkannt. Er ist es wirklich. Ja? Und da, gerade auch bei diesen Körpermerkmalen, da ist es mir auch aufgefallen, da wird es schon anders. Wenn ich hätte mir jetzt gedacht, 3 Tage ist es her, wo er gekreuzigt worden ist, beziehungsweise das Schwert reingerammt gekriegt hat. Das müsste ja jetzt eigentlich, wenn ich so jetzt von unserem Körper ausgehe, ja gerade jetzt hier Körper, materiell, eine klaffende Wunde sein oder so, ja. Oder wenn es ganz schnell toll geht, dann müsste es eine Narbe sein. Eine Narbe, die jetzt, wenn wir so eine große Narbe haben, irgendwie spannend oder hart ist, gefühllos ist oder wie auch immer. Ja, auch schmerzt auch irgendwie, ne? Er hat das nicht. Der Thomas sollte nicht in eine Wunde reinfeißen. Hier, greif mal rein. Gar nicht. Es war heil. Jesus war absolut heil, verheilt. Er war perfekt. Es war super toll heil. Und ich denke mir, dass das auch einfach auch war, weswegen man ihn vielleicht nicht gleich erkannt hat. Weil er hat ja vorher ein belastendes Leben gehabt, mit was weiß ich. Und auf einmal war das ein geheilter, ein wunderbarer, vollkommener Jesus. Ohne diese Schwielen oder ich weiß nicht, was alles war. Ja, er hatte keine Wunden. Die Wunden waren heil. Das waren keine Narben oder irgendwie ganz was Schlimmes oder so, sondern das waren die Male, die man erkannt hat von der Kreuzigung. Das ja, die Merkmale, die Male. Aber es war nicht, das waren wie Kennzeichen, seine Zeichen, die Zeichen hat er. Aber es ist nicht, dass man sagen muss, der hat noch seine schrecklichen Verletzungen mit sich rumgetragen. Das blutet er immer noch, er muss einen Verband kriegen. Jesus ist heil, körperlich und seelisch. Der hat zwar was traumatologisch, also traumatisch, wirklich ganz, ganz schlimm mitgemacht, aber er ist heil vor ihm gestanden. Absolut heil. Und was mich so persönlich wirklich auch vom Hocker reißt, ist halt tatsächlich, ich habe jetzt eben betont, er hat eigentlich die Fähigkeiten, das, was wir können, kann er auch. Aber darüber hinaus hat er einen ganz anderen Körper und hat noch viel, viel mehr ganz tolle Fähigkeiten. Er ist nicht gefangen in Raum und Zeit. Er ist frei von Raum und Zeit. Ich meine, wenn ihr Krimi lest oder seht, dann heißt die Frage immer, wo waren sie zu diesem Zeitpunkt? Also des Mordes wahrscheinlich oder so, ja? Weil wir können nur, ich kann nur hier sein, ja? Und keinen Dienst tun? Und in einer halben Stunde, naja, da muss ich mich schon ganz schön beeilen, kann ich eventuell auf der Station sein. Ich kann nur hier sein, also ich bin hier und so, ja? Das ist wie ein Diagramm, ich bin X da, Y Zeit da. Zu diesem Zeitpunkt bin ich da. Okay, aber jeder Mensch ist an Raum und Zeit gebunden. Das muss ein Kind auch eben lernen. Wir waren auf der Heimfahrt, schon ziemlich lang gefahren. Wir hatten immer von Fulda aus 2 Stunden zu Oma und Opa zu fahren. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Und wir sind irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau wie, bei der Rückfahrt mit unseren Kindern ins Gespräch gekommen. Die waren echt klein, das werdet ihr auch gleich merken. Und da kam irgendwie diese Frage auf, wie ist es? Die Oma, die betet immer für Hans-Dieter. Und dann kam er irgendwie so drauf, ja, Jesus ist jetzt auch bei der Oma. Aber wir waren ja schon lang gefahren, für die Kinder sehr lange. Und Jesus ist jetzt auch bei uns. Oh, ist Jesus groß? Wir sind ja schon so lange unterwegs. Das heißt, die Kinder haben anders gedacht. Ja? Die haben in Raum und Zeit gedacht. Wenn wir so weit fahren, dann ist Jesus also 200 Kilometer groß oder noch mehr. Also ja, jetzt mal so übertragen. Ja? Und die Kinder haben voll in Raum und Zeit gedacht. Aber das ist bei dem Auferstehungsleib ist es nicht so. Jesus war diese 2 Stunden mit den Emmaus-Jüngern nach Emmaus gelaufen und war im nächsten Moment, als die Emmaus-Jünger schon wieder zurückgelaufen sind, hat Jesus schon die ganze Begegnung mit seinen Jüngern in dem verschlossenen Raum gehabt. Das heißt, er hat Raum und Zeit überwinden können. Er war nicht gebunden, ich brauche eine halbe Stunde bis Schwäbisch Hall. Ja? Oder 4 Stunden sonst wo oder 7 Stunden nach Rügen oder so. Ja? Das hat er nicht gebraucht. Jesus kann auf Rügen jetzt sein und Jesus kann hier bei uns sein. Er hat einen Körper, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und noch toller ist für mich, noch toller ist, jetzt wird es so, wo ich keine Ahnung mehr habe, diese Begrenzung, also nicht nur, dass er durch die Mauer kommen kann, also was materiell ist, seinen Körper hat, der absolut durchdringt, sondern für mich ist es absolut toll, es ist ein Körper, der diesseits und jenseits, also Himmel und Erde, Transparenz ist. Wir sehen das irgendwo auch, was der Johannes der Täufer in der Offenbarung halt schildert. Der springt auch hin und her. Das ist jetzt im Himmel. Und dann im nächsten Moment ist er mit Blick auf der Erde, was er abgeht. Deutet es geistlich. Und dann ist er wieder im Himmel. Das heißt, diese Transparenz, die dem Johannes da in seiner Sicht gegeben worden ist, die hatte Jesus total. Er sagte mit hier, ich stehe jetzt bei der Maria, ich stehe hier, ich muss jetzt zu meinem Vater. Ja, wir müssen sterben, um ins Jenseits zu kommen, ja, denke ich mir. Nee, bei der Entrückung ist es dem nicht so, da werden wir verwandelt und dann ist es nicht mehr nötig. Aber bei Jesus, der kann mit diesem Körper switchen. Und das ist, dadurch hat dieser Auferstehungsleib körperliche Möglichkeiten, die uns verwehrt sind. Da ist unsere Grenze. Da ist Schluss bei uns. Und wie das wirklich konkret ist, oder ich kann es nicht erklären. Ich kann das mit dem materiellen Körper, der Geist, ich kann es auch nicht erklären. Aber für mich ist es ein Wahnsinn, was Gott uns schenken wird, wie er uns verwandeln wird, entweder nach dem Tod oder aber bei der Entrückung. Das ist mir jetzt auch gleich, wie wir verwandelt werden, das ist mir jetzt ehrlich gesagt irgendwo, weil er hat uns Jesus als Erstling, der so auferstanden ist, präsentiert, also gezeigt, und gesagt, so werdet ihr auch leben. Ihr werdet keine Schmerzen haben. Jesus hatte keine Schmerzen mehr von der Kreuzung. Es war perfekt. Versteht ihr, was ich meine? Und so werden wir auferstehen, wenn wir sterben werden. Und das ist für mich diese Dimensionen, die dieser neue Leib haben wird. Das sprengt einfach mein Horizont oder so. Ja? Das ist für mich unvorstellbar. Aber es ist eine tolle Sache. Ja, und deswegen ist auch für mich Ostern neu toll geworden. Es ist nicht, Jesus ist einfach lebendig geworden wieder. Nein, er zeigt uns, wie wir in Ewigkeit mit Gott leben können. Gemeinschaft mit Gott haben werden mit diesem neuen Leib. Und wir werden trotzdem unsere Individualität haben. Erlöst. Erlöst, genau. Und das ganz, ganz Tolle, das wollte ich nochmal sagen, das sage ich jetzt mal ganz kurz noch. Was mir wichtig geworden ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, Jesus ist nicht in den Raum reingekommen, ja, hier, ich mein Luxusbody halt hier, guckt mal, ihr könnt mir anfassen und es tut überhaupt nicht weh und guckt mal hier, ich habe hier gar nichts mehr, keine Narben mehr und ich kann durch die Wand gehen, soll ich das euch noch 3-mal vormachen, hin und rück und so? Nein, das macht... Nee, also ihr versteht mir, was ich meine. Das ist überhaupt nicht der Fall. Was für mich wichtig geworden ist, und wirklich, und das will ich auch so weitergeben, das Wesensmerkmal für mich von Jesus ist wirklich absolut seine Liebe. Ja? Er begegnet seinen Jüngern, er begegnet uns in Liebe. Ja, nicht hier. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr nicht begriffen habt, was ich euch vorher erzählt habe. Das geht ja gar nicht. Ja, das Wesensmerkmal von Jesus vorher und auch hier in seinem Auferstehungsleib ist die Liebe. Und mit dieser Liebe ich habe das jetzt nicht der Reihenfolge nachgemacht, ist zum Beispiel, dass er dem Thomas in seinen Zweifeln, in seinem Unglauben begegnet in Liebe. Ich habe mich auch gewundert, Jesus hat es gewusst, was er gesagt hat, was der Thomas gesagt hat. Ich weiß nicht, wer ihm das gesagt hat oder ob er da tatsächlich gehört hat, was Thomas gesagt hat oder in sein Herz schon geschaut hat, wo er seine Probleme hat. Aber in seinem Unglauben, in seinem Zweifeln, er hilft ihm. Er begegnet ihm in Liebe und löst es auf und sagt, guck hier, ich bin's. Tatsächlich. Oder auch die Liebe, das ist mir auch so toll geworden. Die Jünger von Emmaus, ja. Im Grunde gibt Jesus diesen Jüngern 2 Stunden lang Nachhilfeunterricht. Die haben es einfach nicht begriffen. Und die waren am Diskutieren drüber. Wir verstehen das nicht. Wie kann denn das sein? Das ist doch unverständlich. Ja? Aber Jesus geht nicht mit ihnen so halt, ja, sondern 2 Stunden lang in aller Geduld klärt er ihnen Bibelstelle so und so. Das konnten sie auswendig. Das steht das und das. Das bedeutet das und das. Hier steht nochmal, ich festige euch, ich erkläre es euch, warum das passieren musste, was da geschehen ist. Und das ist Liebe, ja. 2 Stunden nimmt er sich Zeit, wo er Klick machen kann und sonst wie. Ja, 2 Stunden nimmt er sich Zeit, um ihnen in Ruhe zu erklären, was geschehen ist. Weil die haben es nicht begriffen. Und wie viel, das begreife ich auch nicht in meinem Leben oder sonst was, ja. Jesus nimmt sich in Liebe Zeit. Oder auch ganz wichtig ist mir der Petrus, ja. Der ist total verzweifelt über sein eigenes Versagen. Das ist für ihn, das war niederschmetternd, das war furchtbar. Und dann die Frage, wie geht es mit mir weiter oder überhaupt? Ich habe dann voll daneben getappt. Und Jesus begegnet ihm in Liebe. Und für mich ist auch, dass Jesus es provoziert, dass Petrus sagen soll, ich liebe dich. Das weißt du auch, er wird ja darüber traurig. Ich liebe dich. Das war nicht, weil Jesus das 3-mal hören musste, weil der ja so enttäuscht war von seinem großen Petrus. Nee, das war aus Liebe für den Petrus, weil er das für sich brauchte, ja, dass er das einfach nochmal laut ausspricht, in Worte fasst, dem Jesus gegenüber sagen kann, sagen soll, sagt, dass er ihn lieb hat. Das ist Liebe, wie Jesus mit diesem verzweifelten, in Sünde gefallenen Petrus umgeht. Und das ist für mich enorm. Jesus gebraucht seinen Körper nicht um irgendwie was, sondern er gebraucht es, seine Fähigkeiten, um den Jüngern neu zu begegnen und sie in Liebe, diese Beziehung wieder zu heilen, sie auf die Strecke wieder zu bringen, sie auch zu erlösen. Und der 4. Punkt war wirklich auch die Maria, die frühs morgens am Grab steht und der Leichnam ist weg. Sie hat, also das ist eine Not, weil ich habe ja dann gar keinen Ankerpunkt mehr, wo ich meine Trauer verarbeiten kann, wo ich wirklich Trauerarbeit leisten kann, wo ich heil werden kann über dem Ganzen. Ja? Und dieses Problem, was sie hat, den Körper Jesus loszulassen in den Tod hinein. Und in dem Moment, wo sie ihn stehend hat und begreift, es ist Jesus, will sie ihn natürlich fassen. Und er sagt, nein, halt mich nicht fest. Ich habe noch Wichtiges, ne? Aber begreift, dass ich es bin. Das heißt, auch hier in dieser Trauer, in der Verzweiflung dieser Maria begegnet Jesus, so wie sie es braucht, in Liebe. Und das ist für mich so wichtig. Das ist für mich total wichtig. Egal in welchen Situationen ich stehe, wie oft bin ich über mich selber enttäuscht oder sogar verzweifelt, das kann doch gar nicht wahr sein. Oder wie oft stehe ich da und ich verstehe es einfach nicht. Wie oft fange ich an, Unglauben, ja? Oder wie oft bin ich einfach in Trauer oder in Not und stehe da, wie soll ich das jetzt verarbeiten? Wie soll das wieder rund werden? Wie soll ich das wieder Grund kriegen. Und Jesus ist da und ist in diesen Begegnungen an Ostern mit seinen Jüngern in Liebe gekommen und hat ihnen geholfen. In Liebe. Und das ist mir so, wie es jeder gebraucht hat. Das ist mir so wirklich wichtig geworden. Es ist der gleiche Jesus mit seinen Wesensmerkmalen der Liebe. Also für mich ist es jetzt so, das Wesensmerkmal der Liebe. Und das ist für mich, mit diesem Jesus können wir leben, reden, ihm begegnen. Weil das ist Jesus, der genau sieht, wo wir stecken geblieben sind, wo wir stecken. Wer weiß, was im letzten Jahr passiert ist, und wir stecken in der Trauer fest oder in der Enttäuschung, im Unglauben fest oder was auch immer. Und Jesus begegnet uns im neuen Leib, also Ostern, aber mit dieser Liebe, die er schon auch vorher hatte. Und von daher, ich meine, deswegen ist für mich eigentlich Ostern neu groß geworden. Weil das ist nicht nur, also weil ich also mit Jahrzehnten oder so, ja, Ostern, Auferstehungsfest, aber es ist was Besonderes. Und ich möchte das einfach auch euch wünschen, lasst euch, ja, hier steht es auch, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ich hatte mir nur auch, so lasst euch trösten, tagtäglich eben auch, über die Begrenztheit unseres Körpers, über die Gefallenheit der Schöpfung, in aller Not, in Schmerzen, Sterben, Sterblichkeit, angesichts des Todes. Lasst euch trösten, er hat es heil gemacht. Ostern ist der Stempel, dass Jesus es heil gemacht hat. Es wartet auf uns, wir werden heil. Wir haben eine Hoffnung in der Auferstehung Jesu. Der Sieg über den Tod ist vollbracht. Amen.